pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafehr.ch.
Brennpunkt Volksschule. Die SVP hat am Wochenende vom 24. Januar ihr Positionspapier zum Thema Bildung verabschiedet. Qualitative Probleme von abnehmenden Leistungen, frustriertes Lehrpersonal wegen zu viel Administration und das Problem des Ausländeranteils sind schon lange bekannt. Was die Forderungen sind und was wir Nebelspalterinnen von dem halten, das erfährst du im neuen Podcast Nebelspalterinnen. Am Mikro Stefanie Gardemann mit der Camille Lotte.
Es ist wirklich mal wieder Zeit, dass wir über die Schule reden und vor allem auch darüber, dass die Bürgerlichen sich wieder mehr ums Thema Volksschule kümmern. Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass man das sehr, sehr lang den Linken überlassen hat, dass wenn man sich die ganzen Institutionen auch anschaut, dass dort man als Bürgerliche eigentlich fast gar nichts gemacht hat. Aber es gibt einen guten Grund, wieso die Bürgerlichen das auch wieder erkannt haben. Steffi, was ist eigentlich die Ausgangslage, von der wir reden? Was ist da wichtig?
Ja, bevor ich euch die Ausgangslage erläutere, möchte ich dir im Namen von unserem Podcast noch ganz, ganz herzlich zum Geburtstag nachträglich gratulieren.
Danke
vielmals für alles und ich glaube, ich kann für uns alle reden. Das ist ein mega Fakt und ich hoffe noch auf ganz viele weitere Folgen mit dir.
Danke. Also auch die, die wir geschrieben haben, die den Podcast hören, mega herzig, wo wir da gratuliert haben, haben mega, mega Freude gehabt. Und umso mehr Freude, dass wir da den Podcast noch zusammen machen
können. Auf jeden Fall. Also starten wir in die Ausgangslage, weil die ist nämlich nicht so lustig. Die Schweizer Jugendlichen, ich habe mir die PISA-Studie ja mal angeschaut, die immer so ein bisschen auswertet, wie wir im Vergleich zu anderen Ländern so ein bisschen abschneiden. Und das sind so die Grundlagenfächer, oder? Mathe, Sprachen, Lesen, Schreiben und Naturwissenschaften. Und da schneiden die Schweizer Jugendlichen in der PISA-Studie von 2022 überdurchschnittlich eigentlich überall besser ab als ganz viele Länder außer dem asiatischen Raum. Das ist ja schon mal eine super Ausgangslage. Jetzt kommt das grosse, grosse Aber. Trotz insgesamt diesen guten Resultaten haben viele Lernende Mühe mit grundlegenden Lesen- und Rechenkompetenzen. Und es zeigen sich auch deutliche Unterschiede zwischen unterschiedlichen sozialen Hintergründen. Und das ist doch auch sehr beängstigend, weil zum Beispiel hat man auch gesehen, dass im Rechnen immer ein Fünftel erreicht der Mindeststandard nicht. Im Lesen ist es ein Viertel. Und das hat sich seit 2018 nie verbessert. Und da muss man sagen, irgendetwas läuft schon nicht so gut. Und das Interessante ist auch, ich habe ein paar Artikel gefunden, die sind schon 10-jährig. Mhm. Aber schon dann ist beschrieben worden, eine Quote von mindestens 30% Schweizer Kind pro Schulhaus, das betreffe die wenigsten Schulhäuser. Es gibt Klassen mit einem Ausländeranteil von über 70%. Das Problem hat man zwar nicht gross absprechen, aber es ist doch klar ersichtlich gewesen, dass schon vor 10 Jahren eine grosse Herausforderung für die Lehrer war. Und in vielen Kantonen haben wir ja den Lehrplan 21. So auch im Kanton Bern. Und ich bin mit dem im Moment ein bisschen, mich sehr am beschäftigen, weil ich in der Bildung- und Kulturkommission bin vom Kanton Bern. Und ich habe mir mal den Lehrplan 21 sowieso schon angeschaut und dort einen Satz rausgeschrieben. Ich habe schon Bibel bekommen, ich weiss nicht, wie du das hast, aber ich lese mal vor. Bildung ist ein offener, lebenslanger und aktiv gestalteter Entwicklungsprozess des Menschen. Bildung ermöglicht dem Einzelnen, seine Potenziale in geistiger, kultureller und lebenspraktischer Hinsicht zu erkunden, sich zu entfalten und über die Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt eine eigene Identität zu entwickeln.
Ich habe das Gefühl, jetzt hocken wir dann im Kreis, wir heben uns alle an den Händen und singen Kumbaya.
Also ich meine, die Intention ist ja schon gut. Aber es gibt ja einfach schon die Bibel und es zeigt ganz klar, wo dass wir in der Bildung mal falsch abgebogen sind. Und genau das möchte die SVP jetzt korrigieren und hat deshalb am Wochenende vom 24. Januar ein Positionspapier verabschiedet. Gami, du hast dir die Forderungen mal angeschaut. Steigen wir doch ein, oder?
Wir steigen ein. Und es ist eins, wir fangen gerade mit etwas an, was du angesprochen hast, oder? Wenn es um die Sprache geht, die Kompetenzen, die einfach nicht mehr da sind. Also 25% sind eigentlich faktische Analphabeten. Und darum muss man etwas dagegen unternehmen. Und aus dem Positionspapier kommt so ein bisschen die Forderung raus, dass man soll, bevor die Volksschule anfängt, einen Sprachtest machen. Und wenn man den nicht besteht, ja, dann muss man in so ein zusätzliches Vorbereitungsjahr in einer Vorbereitungsklasse, damit man eben das kann aufholen kann, was man eben anfangs Volksschule noch nicht gehabt hat. Weil, ich meine, die Idee ist relativ einfach. Wenn du natürlich die Landessprache und dann eben die Sprache in deinem Kanton nicht grundlegend beherrschst, ja, dann wird es natürlich schwierig in der Schule. Und das wie Part mit dem Ausländeranteil, wenn du zu viele Kinder hast, die diese Sprachprobleme haben, dann zieht das halt einfach, man kann so eine nicht anders sagen, die ganze Klasse runter. Darum finde ich das mal einen guten Ansatz, weil ich habe den Eindruck, dass ganz viele Hürden, die die Kinder nachher auch haben in der Schulzeit, schon könnten, weißt, mit dem angegangen werden.
Ich glaube auch, und vor allem mit dem nimmst du die Eltern schon mal ein bisschen die Pflicht. Und ich glaube, das ist ein grosses Problem, dass heute die Lehrer müssen so viel Arbeiten übernehmen, die eigentlich daheim stattfinden sollten, als erzieherische Massnahmen, dass sie gar nicht mehr Zeit haben, um dann wirklich den Kindern auch die Kompetenzen beizubringen. Und da würde ich wirklich eigentlich die Eigenverantwortung von den Lehrer, von den Eltern wahrnehmen, dass sie eben schon mal mit einem gewissen Grundniveau in die Schule kommen, dass sie auch mithalten können und dann die sprachlichen Kompetenzen können ausbauen, oder?
Ich finde es irgendwie spannend, weil, gell, ich wäre ja eigentlich der Fall, blöd gesagt,
ja,
damals,
ja,
oder?
Voll.
Weil meine Eltern haben immer gedacht, wir gehen zurück nach Frankreich, bevor ich die Schule anfange.
Ja.
Das ist nicht passiert. Gami ist jetzt 32 und wir sind immer noch da. Und jetzt habe ich noch, und Schweizerin bin ich auch noch. Nein, aber ich habe ja dann erst Deutsch im Kinski gelernt, lustigerweise. Und ich mag mich wie gar nicht daran erinnern. Es ist einfach passiert. Es ist wie nicht so ein Problem gewesen, es ist einfach passiert. Aber wenn man natürlich den Lehrer zulässt und das Positionspapier greift das ja auch auf, dass sie eben Rückmeldungen eingeholt haben von Leuten aus dem Bildungsbereich, dass das eben doch nicht so einfach geht und die Barrieren wirklich gross sind und man die halt auch über die Zeit wie nicht mehr korrigieren kann. Und ich glaube, gerade in dem jungen Alter ist es eben am einfachsten, um noch können irgendwie eingreifen und das korrigieren. Weil was du schon siehst, und das habe ich natürlich in der Stadt Zürich schon auch erlebt, du hast ganz viele Kinder gehabt, die weder richtig Deutsch noch richtig ihre Muttersprache können. Sie können beides in dem Sinn nur reden, aber sie haben auch nicht ihre Muttersprache jemals gelernt, richtig schreiben, Grammatik, Wocki und dann im Deutsch auch nicht. Und das ist schon beängstigend, wenn das eine Grundlage sein für, ja, für den Unterricht.
Ja, ich meine, meine Mutter war Lehrerin für ABU, also Allgemeinbildung für Berufsleute. Das war schon noch krass, die Entwicklung. Wir haben mal angeschaut, vor, wo sie angefangen hat als Lehrerin und wo sie, wie sie ist jetzt pensioniert. Und die Abnahme von der Qualität, nicht mal einen Satz können schreiben, vielleicht noch mit einem Komma und das Komma richtig setzen. Ich meine, das ist schwierig, aber so ungefähr, dass es doch stimmt, wäre ja eine Grundkompetenz. Das hat frappiert abgenommen. Das finde ich schon auch noch krass, oder? So in dieser Zeit.
Und das, was du ja ansprichst mit der elterlichen Verantwortung, oder? Das ist auch in dem Positionspapier drin, dass das ein wichtiger Teil ist. Und man sagt ganz klar, man muss eben die Eltern in die Pflicht nehmen und sie sind für die Erziehung verantwortlich. Also einfach den Grundsatz mal setzen, dass die Verantwortung bei den Eltern liegt. Aber es geht dann halt auch weiter, dass man sie insofern in die Pflicht nehmen will, dass wenn sie sich nicht am schulischen Weg von ihren Kindern beteiligen und eben schauen, dass die Anforderungen auch durchgesetzt werden, dass sie eben können abgestraft werden als Eltern. Es geht bis und mit so weit, dass man auch sagt, hey, man könnte den Eltern auch die Aufenthaltsbewilligung entziehen. Es tönt relativ krass. Aber wenn das der einzige Drohweg ist, damit Eltern sich wirklich Mühe geben, dass ihre Kinder mal ein erfolgreiches Leben haben können, weil sie in der Schule mitmachen können, muss ich sagen, dann ist das ein Preis, den man bereit sein sollte zu zahlen. Wie siehst du es?
Ich glaube auch. Weil Wenn deine Kinder dir wichtig sind, dann möchtest du auch, dass sie in der Schule gut durchkommen. Weil das ist in der Schweiz der Erfolgsweg. Oder eine gute Ausbildung abschließen, sei es eine Berufslehre, sei es ein Studium, spielt keine Rolle, aber eine gute Ausbildung. Weil wir haben in unserem Land mal nichts anderes. Also müssen wir dort gut sein, indem wir gute Leute haben. Und das ist unsere Kultur. Und ich finde, wer das nicht so sieht, ja, dann vielleicht die Schweiz auch nicht der richtige Ort, oder?
Bleiben wir gerade noch ein bisschen bei diesen Forderungen. Was nämlich auch schon etwas ist, was du angesprochen hast, ist natürlich der Ausländeranteil. Man geht ja davon aus, dass die Volksschule eine integrative Wirkung hat, also dass man eben gerade die beste Integration von jungen Ausländern anbekommt mit dieser Volksschule. Das Problem ist aber, wenn der Anteil von Ausländern in einer Schulklasse oder im Schulhaus einfach zu hoch ist, dann sieht man das aus Studien, die werden auch zitiert in dem Positionspapier, dass der Effekt von der Integration eben nicht mehr da ist. Und darum sagt man, hey, man muss in dem Sinn eine Obergrenze setzen, also der Ausländeranteil in einer Klasse darf zum Beispiel nicht höher als 30% sein. Bin ich, und jetzt nicht Ragebaiting, bin ich nicht ganz einverstanden, weil es gibt schon 2-3 Probleme mit dem. Ich glaube, man muss sich anschauen, von wo kommen die Kinder. Weil bei mir in der Klasse, wir haben einen relativ hohen Ausländeranteil gehabt. Aber aus sehr vielen verschiedenen Ländern. Also was du nicht hast können machen, ist auf dem Schulhofplatz dann sozusagen mit 4 anderen, die aus dem gleichen Land kommen, eine andere Sprache reden. Sondern du hast Franzosen gehabt, du hast Italiener, du hast Spanier gehabt, du hast Portugiesen gehabt. Und du hast nichts davon gehabt, dass du irgendwie hast können sprachlich dich auf deine Muttersprache mit denen auseinandersetzen. Ich glaube, das muss man doch ein bisschen in dem Hinterkopf behalten, dass es schon darauf ankommt, wie ist die Zusammensetzung von der ausländischen Kinder. Weißt du, was ich meine?
Das finde ich jetzt im Fall noch einen guten Punkt, was habe ich mir nicht überlegt. Weil wir haben ja heute so viel, oder richtig, es hat genug Leute aus dem gleichen Land, dass nachher du gar kein Interesse ja hast, dich zu integrieren, oder? Weil du kannst ja in deiner Muttersprache die unterhalten, du musst nicht aus dieser Komfortzone raus, oder? Und das ist ja das grosse Problem, dass du dann die Gruppierungen hast und es dann nicht mehr funktioniert. Darum habe ich mir gedacht, hey, ist gut, wenn du eine Mehrheit Schweizer hast, weil dann passiert genau das nicht, oder? Weil dann muss sich die kleine Gruppe der grossen Gruppe anpassen. Funktioniert einfach nur, oder? Finde ich, wenn du vorgängig kannst sicherstellen, dass sie etwa das gleiche Leistungsniveau haben. Weil sonst ist es für einen Lehrer, und das ist auch heute genau das Problem von den integrativen Schulen, dass du so unterschiedliche Leistungsniveau hast, dass eigentlich fast jeder eine 1:1 Betreuung braucht, weil jeder noch irgendein Lernproblem hat oder sonst irgendein Problem.
Alle haben Probleme. Wenn du schaust, wie viele Schulassistenzen in diesen Klassenzimmer sind, hast du wirklich das Gefühl, jeder ist da leicht ein bisschen problematisch und braucht eine Einzelbetreuung. Aber du hast schon recht. Das Leistungsniveau spielt ja auch eine Rolle. Im Ausländeranteil glaube ich wirklich, dass es eine Rolle spielt, von wo kommen. Also das ist dann die Frage, wie kannst du eigentlich, blöd gesagt, eine Parallelgesellschaft in einem Schulhaus verhindern. Und das kannst du, wenn sie nicht aus dem gleichen Kulturkreis kommen. Und dann glaube ich auch, dass die Integrationsleistung auch passieren kann mit einem Ausländeranteil, wo über 30% ist, wenn du dich eben gar nicht kannst assoziieren mit anderen Ausländern in dem Sinn.
Also das ist heute noch möglich. Wir haben so eine krasse Konzentration auf einzelne Länder.
Das ist eben die Frage, wo ich sage, was sagen uns Zahlen? Und das ist ja ein kleines Problem. Ich habe mich ein bisschen auf die Suche gemacht, gibt es Zahlen über einerseits den Ausländeranteil in Schulen und in Klassen und dann auch über die Zusammensetzung. Und man muss sagen, da wird also recht geschwiegen. Ich bin nämlich auf praktisch nichts gekommen. Also im Kanton Zürich zum Beispiel, dort gibt's einfach, also in der Stadt Zürich einfach Schulhäuser, die heissen Quims-Schulhäuser, das ist wieder mal so eine lustige Abkürzung für irgendeinen behördlichen Nonsens, wo sind ab einem gewissen Ausländeranteil, sind noch andere Quoten wie Sozialhilfe und Bildungsunterschied und drin. Ab dann bist du so eine Schule und bekommst Förderunterricht. Aber wirklich genaue Angaben, wie steht es um die Durchmischung in den Zürcher Schulen, bin ich also auf nichts gekommen. Und ja, also.
Wer ein Schelm, wer Böses deckt.
böse Zungen würden sagen, dass das Zahlen sind, die noch ein bisschen Potenzial haben, um die Leute zu einem Umdenken zu bringen.
Ja, gehen wir doch zu einem nächsten Punkt. Und es wäre ein Appell an Politik, da etwas zu machen. Der nächste Punkt ist das Leistungsprinzip. Sind wir ja auch schon ein bisschen drauf gekommen. Mhm. Oder dass man messbare Standards hat, wer welches Niveau hat. Wiedereinführung von Noten ab der 2. Klasse. Wir haben ja das mal abgeschafft. Jahrgangsklassen wieder einführen. Leistungstests und Vergleichsprüfungen.
Ich habe, also ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich habe mich offensichtlich auch nicht wirklich mit der Bildungspolitik in den letzten Jahren beschäftigt. Ich habe gedacht, das ist so linker Nonsens, der einfach umschwadroniert in den Medien. Aber man kommt ja wirklich auf die Idee, Noten abzuschaffen. Auch die Idee bei Jahrgangsklasse. Oder jetzt hat man so ein bisschen, ich glaube, so die erste zwei Klasse oder so wird zusammengenommen, oder sogar erst bis dritte. Also, dass du Kinder hast mit unterschiedlichen Jahrgängen miteinander, muss ich sagen. Wie hat das können passieren? Wer hat gedacht, das ist eine gute Idee?
Zyklen. Du bist jetzt ein erster Zyklen oder ein zweiter Zyklen. Das gibt mir einfach ein bisschen.
Oder es hat doch die Schule in Wädenswil gegeben, wo es anstatt Noten Farben gegeben hat. Und nachher wunderst du dich, wenn Kinder in die Lehre kommen, dass die einfach so null klar kommen mit der Arbeitskultur, mit dem Druck, mit dem richtigen Leben und dass von ihnen Leistung erwartet wird und die Leistung bewertet wird und dass es Konsequenzen hat, wenn du die Leistung nicht anbringen kannst, wenn du ihnen fucking Farbe gibst.
Also es ist eigentlich nicht lustig.
Es genau, ist
das, was passiert. Oder? Du ziehst eigentlich eine Gesellschaft nachher, die nicht mit Druck umgehen kann. Und ich meine, unsere Welt, wenn man so mal rausschaut, wird das wahrscheinlich etwas vom Einzigen sein, wie wir überleben können, indem wir gute Leistungen herbringen, oder? Und können punkten mit Qualität und Wissen. Weil Wissen ist halt auch eine gewisse Emanzipation. Und es ist ja auch so, man macht heute im Deutsch und auch im Französisch, tust du zuerst mal so schreiben, wie du das Gefühl hast, dass es geschrieben wird. Das ist ein F mit einem F und es korrigiert niemand.
Und nachher, das ist das Schreiben nach Gehör. So
ja, genau. Und nachher, ab der 4. oder 5. Klasse wird es dann korrigiert. Und es ist mega schwierig, und das verstehe ich absolut, das wäre uns wahrscheinlich auch so gegangen, dass es total schwierig ist, die Fehler plötzlich zu korrigieren. Weil es ist ja so, wie wenn du etwas falsch lehrst, dann musst du es rückgängig machen. Anstatt, dass du es von Anfang an halt richtig würdest lernen. Ich meine, ich habe Diktat mega mühsam gefunden, aber im Nachhinein bin ich so froh, dass ich das hatte. Und das ist etwas, was die SVP auch wieder fordert, mehr Diktat auch wieder. Ich finde das richtig, weil natürlich ist es mühsam, aber Lehren ist mühsam, aber dafür kannst du es dann richtig.
Die Frage ist, seit wann ist Grammatik uncool geworden? Seit wann ist es... Nein, wie hätte das können passieren in unserer Gesellschaft? Darum auch das Positionspapier, muss man sagen, steht auch ganz klar drin. Wir müssen ja thematisch wieder zurück zum Wesentlichen. Also rechnen, lesen, schreiben, Schluss mit solchen Wolkenthemen, das soll auch vorbei sein. Und es geht auch darum, dass man den Lehrplan 21, den man ja hat, dass man den überarbeitet, dass es eben nicht mehr so schwammige Kompetenzbereiche sind, sondern dass es eben wieder die traditionellen Fächer braucht. Deutsch, Mathe, Naturkundgeschichte, Geografie, Musik, Zeichnen, Turnen und Hanski. Und muss ich sagen, mit der Botschaft gekoppelt, dass eben der integrative Unterricht auch beendet wird, den wir auch schon angesprochen haben, weil jeder hat ein anderes Niveau, braucht irgendwie Betreuung und am Schluss hast du mehr Betreuungspersonen im Klassenzimmer als Schüler, finde ich, ist der Appell, der, glaube ich, ganz vielen Eltern auch einfach so ein bisschen aus dem Herzen redet, nicht?
Mal, ich glaube schon. Weil, ich meine, du strafst damit die, die sehr gut sind, weil du förderst die nicht, du hast ja keine Zeit für die. Und es ist auch gemein, wenn jemand besser ist als der andere, nach dieser Ideologie, oder? Und du, die schwächer sind, denen nimmst du das Erfolgserlebnis. Das heisst, du hast eigentlich durchwegs frustrierte Schüler, die gut sind und die schlecht sind, bin ich als Erfolgserlebnis ausgeliebt. Und ich finde, das ist mega, mega schlimm. Weil das ist ja das, was auch ausmacht, was die Freude macht am Lehren, wenn einem mal etwas gelingt. Weil ich meine, also, funny story, in meinem Erstklasszeugnis ist gestanden, muss noch üben, was gibt 12 plus 8?
Das ist drin gestanden.
Ich war wirklich pfeifig im Rechnen. Aber ich bin auch gross geworden. Aber trotzdem, dann, wenn ich es dann mal richtig gemacht habe, das weiss ich noch, ist das ein Erfolgserlebnis gewesen. Ich bin zwar schlecht gewesen, aber ich habe auch mal ein Erfolgserlebnis gebraucht und so gehabt, weil es halt auch gefördert ist worden und halt streng ist gewesen.
Du, bei mir hat es immer geheissen, ich schreibe auf Deutsch wie nur auf Französisch. Also weißt du, der Satzaufbau. Und ich habe das ernst genommen, da hat man also auch daran gearbeitet. Und schau mal an, was aus mir geworden ist, Journalistin. Also irgendetwas ist da ist hängen geblieben. Von dem her, ich muss mich mal die Aufsätze wieder anschauen, wie das tönt hat.
Ja.
Etwas, wo wir noch nicht darüber geredet haben, was auch drin ist, ist, dass wir die Lehrer wieder soll stärken.
Mhm.
Und zwar, dass sie wieder die Möglichkeit haben, zum Disziplinarmaßnahmen einführen, zum Beispiel nachsitzen, oder dass man auch einen temporären Schulausschluss beschliessen kann. Dass die Lehrer halt wirklich wieder irgendetwas in der Hand haben, wenn Schüler einfach sich nicht zusammenreisen, nicht benehmen und nur noch den ganzen Unterricht stören, sondern dass man wirklich dort kann sagen, fertig. Jetzt ist einfach Schluss. Und ich muss sagen, finde ich einen wichtigen Punkt, der gerne vergessen geht, dass man eben auch die Lehrer stärken muss und ihnen auch die Werkzeuge, geben.
Absolut, weil viele geben ja auch den Lehrern die Schuld. Und ich finde, du kannst ihnen keinen Vorwurf machen, weil heutzutage Lehrer sein, ist doch einfach nicht lustig. Einerseits hast du Eltern, die mit 1000 Anwälten herkommen, wenn du irgendetwas machst oder mal einem Kind wüst sagst. Hankerum kannst du ja gar nichts machen, wenn ein Kind aus der Reihe tanzt und den ganzen Unterricht stört. Und du hast keine Zeit, oder? Sie müssen so viel administrativen Aufwand machen. Also sie hocken eigentlich mehr im Büro, als dass sie Zeit haben, wirklich auch die Grundkompetenzen zu fördern. Und das finde ich eine fatale Entwicklung. Also ich hätte heute keine Freude, Lehrer zu sein in diesem System.
Ja, ich glaube auch, dass es, also der Grund auch ist auch von dem Lehrermangel, weil es ist so frustrierend und dass man dann händeringend nach Lehrer sucht. Wir, also wie Eva Kanton Zürich ist ja so gewesen, wenn, so im Sommer kommen dann so die Geschichten, Lehrermangel, es fehlen noch so viele Lehrer für so viele Klassen. Man hat ja angefangen, dass Quereinsteiger Lehrer werden können. Und da hat SVP eben schon auch einen Punkt drin. Also es kann doch nicht sein, dass du für gewisse einfachere Unterrichtsformen einen Masterabschluss brauchst.
Ja.
Also die ganze Verakademisierung von dem Lehrerberuf, dass das ein Problem ist. Und das finde ich doch auch wichtig, wenn man über Lehrermangel redet. Einerseits Administration, das muss abnehmen. Man muss sich wieder auf das konzentrieren, was wichtig ist. Aber man muss auch aufhören, dass man da eine halbe Wissenschaft daraus macht, die uns zu dem geführt hat, wo wir eben jetzt halt auch haben.
Ja, weil ich habe das Gefühl, Kollegen, die irgendwie an der PH sind oder so, sehen mega viel Theorie. Aber nachher der Praxisfall, eben ein Kind, das schwierig war und so, ist doch die heillose Überforderung. Und ich habe manchmal das Gefühl, also man sagt ja immer, früher war alles besser gewesen, was ja nicht stimmt, aber gewisse Sachen haben wir vielleicht einfach schon besser gehandelt, weil man nicht so theoretisch unterwegs war.
Ja, früher hast du ja nicht deinen Namen getanzt an der PH. Ey! Nein, wirklich, es regt mich halt einfach auf. Was ich aber muss sagen, mich freut es, dass die bürgerliche Bildungspolitik wieder für sich entdeckt hat. Weil an dieser Stelle muss man auch lobend erwähnen, auch die FDP hat im Sommer, wenn ich mich nicht täusche, ein Positionspapier rausgebracht und geht sehr in eine ähnliche Richtung, auch wie die SVP. Beide sprechen zum Beispiel auch die Handynutzung im Schulzimmer, wo ja auch so eine Debatte war, so ein bisschen in der letzten Zeit, dass man eigentlich in dem Sinn Smartphones soll aus dem Schulzimmer verbannen. Und das sieht man jetzt wirklich, dass da die FDP und die SVP dahinter sind und sich die Bildungspolitik annehmen. Wo ich muss sagen, ich hätte gerne mehr davon, weil irgendwo müssen wir den Rang bekommen. Weil ich habe angeschaut, die Schweiz, eben, du hast es angesprochen mit den Ressourcen, wir sind eines der Länder, die am meisten Geld pro Kopf für Bildung ausgibt. Also uns ist nicht bewusst, das ist das, was wir haben und in das müssen wir investieren. Aber wenn die Resultate einfach nicht stimmen, weil man jahrelang so Larifari-Scheiß gemacht hat, dann muss man sagen, jetzt braucht es einen Korrekturkurs. Und das wichtigste Fall, dem wäre einfach mal die integrative Schule da, mit dem aufzuhören. Das hat nicht funktioniert. Man hat es lange nicht wollen zugeben. Jetzt habe ich das Gefühl, gibt es zu. Und das zweite ist, die Eltern in die Verantwortung nehmen. Und vor allem, man muss schauen, wie das aufgeht mit dem Ausländeranteil, wenn die Integrationswirkung eben nicht mehr da ist. Dann muss man etwas dagegen unternehmen. Darum bin ich da gespannt, doch, wie sich die Entwicklung noch wird zeigen, wenn jetzt da die Bürgerlichen, ja, zur Bildungsrevolte aufrufen.
Ich denke und ich hoffe, dass man da auch zusammenspannen in den Bürgerlichen, weil das schafft die Mehrheiten, die wir brauchen. Wir sind im Kanton Bern auch sicherlich dran. Und ich bin mega gespannt und hoffe ganz, ganz fest, dass wir das kehren können zugunsten von unserer Gesellschaft, für unsere Zukunft. Und damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende, würde ich sagen, oder?
Das ist der perfekte Appell zum Schluss. Uns würde aber natürlich wundern, was denkt ihr über den Zustand von unserer Volksschule? Wie seht ihr die Forderungen von der SVP und was müssen wir unternehmen, damit es wieder mit der Volksschule durchauf geht? Und wie immer könnt ihr euch schreiben auf unseren Instagram-Channels oder da bei YouTube unter Kommentar oder bei Nebelspalter unter den Kommentaren. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen.
Genau, und nächste Woche sind wir am 6. Uhr morgen am Dienstag wieder für euch parat mit einem neuen spannenden Thema.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Gami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.